So, ich habe jetzt Bruno Kern in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Und du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Industrielle Abrüstung jetzt. Abschied von der Technikillusion. Ja, vielleicht wärst du uns ein bisschen auf den Titel eingehen. Was stellst du dir denn unter industrieller Abrüstung vor und warum?
Ja, im Gegensatz zum ökoliberalen Mainstream stelle ich in den Vordergrund, dass ökologische Nachhaltigkeit bei uns in den reichen Industrieländern nicht nur einen ökologischen Umbau braucht, sondern das muss Hand in Hand gehen mit einem ökologischen Rückbau, weil das Niveau unserer Industriegesellschaft mit dem, was uns an Energie zur Verfügung stehen wird aus erneuerbaren Quellen, auf keinen Fall aufrecht zu erhalten ist. Also in den reichen Industrieländern werden wir abspecken müssen und das betrifft tatsächlich wichtige Teile unserer Industriegesellschaft.
Ja, ist das so allgemein? Es wird überall abgespeckt oder hast du da bestimmte Sachen, die besonders schnell und nachhaltig abgespeckt werden sollten?
Ja, es gibt natürlich neuralgische Punkte, die sehr, sehr kräftig abspecken müssen. Ich nehme jetzt als Beispiel mal die Automobilproduktion bzw. den Autoverkehr. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass in diesem Zusammenhang nur über so einigermaßen läppische Maßnahmen wie Tempolimit und so weiter diskutiert wird. Es wird aber dabei ausgeblendet, dass das eigentlich ökologische Desaster bereits die Produktion selber ist. Wenn wir bedenken, dass fast die Hälfte unserer Aluminiumproduktion, mehr als ein Viertel unserer Stahlproduktion, 12% unserer Kunststoffproduktion und so weiter in die Automobilproduktion fließen, dann wird ziemlich bald klar, dass wir das nicht länger aufrechterhalten können, weil uns eben erneuerbare Energien weit weniger bereitstellen können, als wir jetzt noch auf fossiler Basis haben. Wir können natürlich grünen Stahl kochen, wir wissen, wie das geht, aber die Mengen an Wasserstoff, die dafür nötig sind und die Mengen an Energie aus erneuerbaren Quellen, die haben wir bei weitem nicht zur Verfügung. Das wird unterm Strich wesentlich weniger sein.
Aber gilt das auch für Elektroautos? Ich meine, die sind doch so ökologisch, die haben keinen Auspuff.
Das gilt sogar noch viel mehr für Elektroautos, denn die haben bei der Produktion einen erheblichen ökologischen Nachteil gegenüber vergleichbaren Verbrennern. Der VDI, also der Verband der Deutschen Industrie, der jetzt nicht unbedingt für linke Umtriebe bekannt ist, hat in einer letzten Studie errechnet, dass ein Elektroauto erst mindestens 90.000 Kilometer gefahren sein muss, um den ökologischen Nachteil, den es bei der Produktion hat, überhaupt wettzumachen. Das fängt schon bei der Batterie an. Man schätzt, dass so eine Batterie für ein Elektroauto verantwortlich ist für 17 bis 20 Tonnen CO2-Ausstoß. Das hängt natürlich davon ab, wo sie produziert worden ist und wie da der Strommix aussieht, aber das ist so eine Richtgröße. Allein die Batterie verantwortet 17 bis 20 Tonnen CO2-Ausstoß. Die 200 Kilo schwere Batterie muss natürlich, das Gewicht muss kompensiert werden durch stärkeren Einsatz von Leichtbauweise, die auch intensiver ist, also mehr Kohleverbundfasern, mehr Aluminium. Das ist also alles in der Produktion wesentlich energieintensiver, sodass wir das Fazit ziehen, nicht der Umstieg auf die Elektromobilität ist der Königsweg, sondern der Ausstieg aus dem motorisierten Individualverkehr.
Ja, das klingt ganz vernünftig, aber damit rüttelst du ja ordentlich an den Grundfesten unseres Staates und unserer Gesellschaft. An wen richtest du oder wer ist der Adressat von deinem Buch? Willst du damit die Bevölkerung wachrütteln oder?
Mein erster Adressat ist die Ökologiebewegung, die Klimagerechtigkeitsbewegung. Und zwar deswegen, also ich setze sehr darauf, dass durch diese Bewegung der nötige gesellschaftliche Druck entsteht, der nötige politische Druck entsteht, um auf politischer Ebene etwas zu bewegen. Ich habe aber immer wieder festgestellt im Gespräch mit Aktivistinnen und Aktivisten, dass trotz der sehr entschlossenen Aktionsformen, wie wir es jetzt gerade auch erlebt haben in den letzten Tagen, das Bewusstsein, was eigentlich bei uns ökologische Transformation bedeutet, sehr schwach entwickelt ist. auch die Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagerechtigkeitsbewegung meinen zum Großteil, dass wir nur bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien den Turbo einlegen müssen und dann wird das schon was. Also ich wünsche mir eine starke Bewegung von unten, die aber gleichzeitig ein Bewusstsein davon entwickelt, wo die Reise wirklich hingehen muss.
Ja, dem hast du ein ganzes Kapitel gewidmet mit dem provokanten Titel Fuck Fridays. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was dich jetzt, sagen wir mal, an Fridays for Future, was du daran kritikwürdig findest.
Ja, ich muss dazu sagen, natürlich ist das ein sehr pauschales Urteil. Ich kenne auch etliche Fridays for Future Gruppen vor Ort, die meines Erachtens eine sehr erfreuliche Arbeit leisten. Aber ich spreche da vor allem von der Bewegung als Ganzes und wie sie medial wahrgenommen wird. Und da muss man leider sagen, dass daraus kein politischer Druck entstehen kann, weil sie eigentlich nur nachbeten, was der ökologisch-liberale Mainstream bisher vorgebetet hat. Baut doch schneller erneuerbare Energien aus, erhöht den CO2-Preis anständig und so weiter. Und wenn die inhaltlichen Forderungen nicht darüber hinausgehen, als das, was sowieso schon im Mainstream des Bewusstseins der Bevölkerung verankert ist, kann auch kein politischer Druck entstehen. Mein großer Frust war allerdings, ich habe auch intensive Kontakte zum radikaleren Teil dieser Bewegung, also zu Aktivistinnen etwa von Extinction Rebellion oder von Ende Gelände oder von der letzten Generation, die natürlich sehr entschlossene Aktionsformen haben, die ich sehr begrüße, das ist höchst notwendig und ich will nicht, dass die weiter kriminalisiert werden, aber diese Aktionsformen, die mit einem persönlichen hohen Risiko verbunden sind, stehen oftmals in starkem Kontrast zu inhaltlichen Forderungen, die damit verknüpft werden. Ich finde es zum Beispiel toll, dass Flugbahnen blockiert werden, das ist auch das richtige Signal, aber wenn man das verbindet mit so läppischen Forderungen wie eine Kerosinsteuer oder ähnliches, dann trägt man eigentlich eher zur Verharmlosung des Problems bei, wenn man also verschleiert, um welche tiefen Einschnitte es bei uns wirklich gehen müsste.
Na, ich denke, die Aktivistinnen werden sich auch immer die Königsfrage stellen, also was lässt sich wie durchsetzen? Und dann kommen da vielleicht so ein bisschen realpolitische Forderungen durch, aber das lehnst du ab oder meinst du, das Bewusstsein ist einfach
also
nicht da bei denen?
Wir sind mittlerweile in einer Situation, wo wir sagen müssen, die Zeit des Gradualismus ist leider vorbei. Die Klimakrise holt uns mit Riesenschritten ein. Im globalen Süden ist sie sowieso Alltag geworden. Auch bei uns wird sie immer mehr spürbar. Und wir haben letztlich die Wahl, entweder wir treten diesen Rückzug bewusst und geplant an und gestalten ihn auch so solidarisch wie möglich, oder wir lassen die Dinge über uns hereinbrechen, mitsamt all den sozialen Verwerfungen, mit denen das dann verbunden sein wird.
Na, ein Kapitel heißt System Change, aber wie? Das klingt ja so, als ob du da Ideen hättest, wie das zu bewerkstelligen sein könnte.
Naja, die Ideen habe ich ja auch skizziert in diesem Kapitel. Ich bin davon ausgegangen, der Ruf nach System Change, der ist mir, so sehr ich ihn natürlich unterschreibe, also ökologische Nachhaltigkeit ist nur jenseits der Grenzen unseres kapitalistischen Systems möglich. Da bin ich also mit einem großen Spektrum von Linken einverstanden. Nur ist mir der Ruf nach System Change oftmals nicht radikal genug, denn das Weltklima kümmert sich keineswegs um die Änderung der Eigentumsordnung und Vergesellschaftung sorgt für sich allein genommen noch nicht dafür, dass auch nur ein CO2-Molekül weniger emittiert wird. Man muss dann schon sagen, was dieser System Change inhaltlich material bedeutet, nämlich tatsächlich einen konsequenten Rückbau unserer Industriegesellschaft. Und ich habe in meinem Kapitel weniger eine gesellschaftliche Zukunftsvision entwickelt, sondern ich habe mich darauf konzentriert, ordnungspolitische Schritte zu benennen, die jetzt schon innerhalb unserer Systemgrenzen machbar wären und umsetzbar wären und für die es sich lohnen würde, Druck von unten zu entfalten.
Ja, das klingt spannend. Also ich würde es dabei belassen, oder hast du jetzt noch was, was dir unter den Nägeln brennt, was du noch...
Na, ich glaube, das Wesentliche habe ich gesagt, es sollte ja anregen zur Lektüre des Buches. Ich kann nur sagen, dass der Verlag dafür gesorgt hat, dass das Buch wirklich sehr erschwinglich ist. Das kriegen Sie im Buchhandel für 10 Euro, das glaube ich, kann jeder und jede investieren.
Okay, dann recht herzlichen Dank an Bruno Kern, Autor des
Buches
Industrielle Abrüstung jetzt, Abschied von der Technikillusion.